EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Willkommen bei den EHI Insights, Wissen aus der Handelswelt.
Die neuesten Studien, die spannendsten Erkenntnisse.
Direkt aus der Forschung des EHI.
Von Payment über E-Commerce
bis hin zum Ladenbau.
Wir,
Clarissa
und Angelika, bringen euch auf den neuesten Stand.
Kompakt, fundiert und verständlich im Talk
mit unseren ForscherInnen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge von EHI Insights, Wissen aus der Handelswelt. Ich bin Angelika Simko und übernehme heute das Ruder. Meine Kollegin Clarissa wird euch bald auch wieder durch die eine oder andere Folge führen. Wir moderieren im Wechsel, aber heute bin ich dran. Unser Konzept? Ganz simpel. Wir schnappen uns echte EHI-ExpertInnen aus den verschiedensten Forschungsbereichen und quatschen mit ihnen über ihre neuesten Studien und die spannendsten Trends im Handel. Keine langen Reden, dafür jede Menge Insights. Kurz, knackig und absolut hörenswert. Also lehn dich zurück und los geht's. Heute spreche ich mit Payment-Experte Horst Rüther. Er ist Forschungsbereichsleiter Zahlungssysteme und Mitglied der EHI-Geschäftsleitung. Über ein Thema, das uns wirklich alle betrifft, das Bezahlen. Horst gibt uns exklusive Einblicke in die aktuellen Studien Payment im stationären Handel und Online-Payment. Horst, bevor wir dann richtig ins Thema starten, gibt's erstmal ein kleines Warm-up. In unserer Rubrik Fact or Fiction werfe ich dir erstmal drei steile Thesen um die Ohren und du sagst mir, stimmt das oder ist das völliger Unsinn? Es geht darum, spontan zu antworten. Kein Stress, kein Zeitdruck. Wir wollen deine Gedanken hören. Ja, und es gibt natürlich auch nichts zu gewinnen, sondern einfach nur zuzuhören. Los geht's.
Fact or Fiction?
In China kann man heute schon mit einem Lächeln bezahlen.
Oh, ja. Kann ich mir sogar vorstellen. Also erstmal sind die Asiaten natürlich freundliche Menschen. Da würde ich die Chinesen auch nicht von ausnehmen. Dann kennen sie sich natürlich mit Kamerasteuerung sehr gut aus. Und ich denke mal, dass man dadurch natürlich auch etwas fürs Payment ableiten kann, halte ich nicht für ungewöhnlich. Was man ja auch schon sieht, dass sie technologisch sehr findig sind. Also auch die Bettler auf der Straße haben zwei QR-Codes vor sich stehen, einen für WeChat Pay und Alipay. Das sind die beiden mobilen Bezahlsysteme und so kann man dort eben auch sozusagen seine Almosen verteilen. Das ist also auch schon möglich. Von daher durchaus denkbar.
Ja, das stimmt auch. Also zumindest per Facescan an Kassen und auch in Kantinen. Ja, es wird sogar als Smile-to-Pay vermarktet, daher auch die Formulierung mit dem Lächeln. Also zumindest per Facescan ist das definitiv möglich. These 2. Nike hat Sneaker entwickelt, mit denen man kontaktlos bezahlen kann.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch wenn ich das nicht unbedingt als sinnvoll erachte. Denn ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, jetzt mit dem Schuh an der Kasse zu bezahlen. Da muss man schon relativ gut Yoga können. Es sei denn, der Kontaktlosleser befindet sich irgendwo am Boden. Oder es hat eben einen anderen Zweck. Auf jeden Fall, ja, denkbar ist das. Also Kontaktlos-Technologie lässt sich auf verschiedene Weise abbilden. Es gibt auch in Deutschland ja schon verschiedene Devices, die dazu dienen, das Leben angenehmer zu machen für den Träger. Also ich sag mal, ob es jetzt ein Armband ist oder eine Uhr. Ein Apple Watch ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
Ja, Wahnsinn. Das ist tatsächlich wahr. Du hast vollkommen recht. Und zwar hat Nike in der Kooperation mit Visa solche Sneaker mal entwickelt und getestet. Das war 2019. Die sind zwar jetzt nicht auf dem Markt, aber ich glaube, wenn die auf den Markt kommen, dann wirst du die auf deinem Payment-Kongress in Zukunft tragen. Kommen wir zur dritten und letzten These. Deutsche Unternehmen verwenden KI, um anhand deiner Mimik zu erkennen, wie viel du bereit bist zu zahlen.
Okay, wie viel ich bereit bin zu zahlen, ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Also, dass ich bereit bin zu zahlen, ja, und dass das vielleicht als unterstützendes Medium genutzt wird, aber ich sag mal, wie viel ich jetzt bezahle, ich meine, ich will für die Zukunft nichts ausschließen, aber dann müsste die KI sich wahrscheinlich noch ein Stück weit weiterentwickeln und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das jedem so recht ist, wenn die KI weiß, wie viel ich bereit bin zu geben.
Ich denke auch nicht. Das ist natürlich Fiktion. Also es ist schon möglich, dass, also beziehungsweise die KI könnte das, emotionale Preissetzung, aber es gibt noch keine seriösen Anwendungen, zumindest in Deutschland, auf dem Markt dafür. Werbung. Umdatsche Storemakers zählt zu den führenden Ladenbauunternehmen Europas. Mit zahlreichen Kompetenzen von Design und Ladenbauplanung bis hin zu General Contracting und Digital Retail gestaltet Umdatsche außergewöhnliche Erlebniswelten für anspruchsvolle Kunden. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe dir auch, Horst. Und damit sind wir warm gelaufen. Zeit für den nächsten Programmpunkt.
60 Seconds Retail Research.
In unserer Kategorie geht es jetzt Schlag auf Schlag. In 60 Sekunden wollen wir wissen, ja, was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus deiner Studien? Du siehst hier die Sanduhr vor dir. Also und sobald sie läuft, kannst du quasi loslegen mit 60 Sekunden Forschungswissen. Auf die Plätze, fertig und los.
Hey, jetzt geht's los. Okay, wir haben festgestellt, dass der Baranteil gemessen am Umsatz weiter fällt. Jetzt unter die 35%-Marke mit 33,8, also gut ein Drittel. Kartenzahlung entsprechend legt zu auf 63,5%, auch ein Plus von fast 2 Prozentpunkten. Wir stellen fest, dass es neue Player gibt im Markt, die sogenannten New Debits, Visa Debit, Debit Mastercard, die einen sehr starken Zuwachs erreicht haben. 2,8 Prozentpunkte auf noch kleinem Niveau, aber mittlerweile auch schon bei insgesamt 6,9%. Das ist deutlich etwas, was auch gegen den Marktführer Girocard geht, der eher etwas verliert, allerdings auf sehr, sehr hohem Niveau und noch bei 41,5% landet. Bei den Transaktionen, bei den Einkäufen sieht es ein bisschen anders aus. Da liegt die Barzahlung mit gut 54% noch an der Spitze, verliert aber auch deutlich. Und es ist eigentlich absehbar, dass sie irgendwann auch mal unter die 50%-Marke rutschen wird in den nächsten Jahren. Dann haben wir festgestellt, dass zunehmend mobil gezahlt wird im deutschen Einzelhandel. Das ist ein kräftiger Aufschwung gewesen gegenüber dem Vorjahr. Wir hatten also hier mittlerweile Anteile von fast 13% an den kontaktlosen Bezahlungen, die bereits mit Mobilgeräten bezahlt werden. Dann haben wir weiter festgestellt, dass die Bargeldauszahlung im Einzelhandel weiter steigt, obwohl immer weniger Bargeld eigentlich genutzt wird, steigt die Zahl der Bargeldauszahlungen. Mittlerweile haben wir dort ein Volumen von 13,6 Milliarden Euro. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte eigentlich aus der Studie, aus der stationären Payment-Studie. Im Online-Payment sieht das so aus, dass PayPal Marktführer bleibt und den Vorsprung vor dem Rechnungskauf etwas sogar wieder ausbaut.
Ja, das waren jetzt etwas länger als 60 Sekunden, aber ich glaube, die HörerInnen, die werden uns verzeihen, weil das sind ja auch 2 Studien. Also danke, Horst, das war geballtes Wissen.
Dankeschön.
Ja, Horst, es gibt noch ein ganz wichtiges Thema und zwar die Stichprobe. Erzähl uns doch etwas dazu. Wer wurde alles befragt und wie?
Ja, wir haben im stationären Bereich fast hätte ich eine runde Zahl vermelden können, aber wir haben 499 Unternehmen dieses Jahr befragt, also einer hat gefehlt. Das sind aber deutlich mehr auch als im letzten Jahr und da sind eigentlich alle Branchen vertreten, die wir im Einzelhandel haben. Wir haben das erste Mal auch so Exoten dabei gehabt wie Waffenhändler, also jetzt die mit Jagdwaffen handeln, nicht mit Kriegswaffen, Gott sei Dank. Und das war schon auch ein ordentliches Umsatzvolumen, was wir insgesamt zustande gekriegt haben. Relevant davon, muss man immer so die Mineralölumsätze zum Beispiel rausrechnen, die sind für uns nicht so spannend, aber wir hatten 273,8 Milliarden Euro Umsatz, das sind also 55% vom gesamten stationären Einzelhandelsumsatz. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr ordentlich, was dabei war. Und das geht über alle Größenklassen vom Mega-Unternehmen mit einem soliden zweistelligen Milliardenbetrag bis hin zu kleinsten Unternehmen mit Jahresumsätzen von weniger als 100.000 Euro. Und im E-Commerce-Bereich war es etwas weniger, aber da haben wir so die relevanten Player auch dabei gehabt und kommen etwa auf Anteile von 153 Händler, die wir hatten mit einem Umsatz, da haben wir den Nettoumsatz 45 Milliarden Euro, da ist dann Amazon mit eingerechnet. Die haben halt eine relativ überschaubare Anzahl von Zahlungsarten, weil die im PayPal zum Beispiel fehlt.
Ja, das klingt vielversprechend. Da habt ihr den Markt ja gut abgegrast. Zeit, das Thema Bargeld und Payment im stationären Handel mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die aktuelle Entwicklung. Warum halten die Deutschen eigentlich immer noch so stark am Bargeld fest, Horst? Cashback boomt. Wie passt das zusammen mit dem Trend, dass Kartenzahlungen auf dem Vormarsch sind? Kannst du uns da deine Einschätzung geben?
Also bislang war das so, dass in Deutschland nie regulierend in den Markt der Zahlungsarten eingegriffen wurde. Was wir jetzt das erste Mal sehen, dass im Koalitionsvertrag halt steht, dass man sich doch wünschen würde, dass mindestens eine digitale Bezahlart angeboten wird. Das ist also das erste Mal, dass sozusagen auch jetzt von der öffentlichen Seite ein bisschen Druck ausgeübt wird. Wobei es im stationären Einzelhandel so gut wie überhaupt keine Akzeptanzstellen mehr gibt, die kein Bargeld haben. Es geht ja wahrscheinlich eher ans Gastronomie in der Zielrichtung. Ich denke mal, diese Wahlfreiheit, die die Kunden dadurch haben, das ist etwas, was wir uns über 35 Jahre in Deutschland erarbeitet haben. Das ist auch meiner Meinung nach eigentlich gut so. Also zeigt man eigentlich diesen organischen Abbau vom Bargeld im Laufe der Zeit. Und wenn wir jetzt mittlerweile bei einem Drittel sind, ich weiß noch, wo ich angefangen habe im EAI, da waren wir bei 80%. Das ist schon ein Abbau, aber der ist nie eingegriffen worden. Das haben die Kunden immer selber entschieden.
Und würdest du also sagen, dass mehr für die HändlerInnen eigentlich das eher Kundenservice ist, also das Angebot an Bargeld, also bar zu zahlen?
Das ist immer die Frage. Also es gibt auch Geschäfte, sag ich mal, wo Bargeld wenig Sinn noch macht. Und wir hatten ja auch vor 2-3 Jahren den Fall eines Elektronikfachmarktbetreibers, der eben einen Bargeldanteil hatte, der deutlich unter 10% lag. Und hat er halt seinen Kundenkreis gefragt, ist das für euch okay, wenn wir in Zukunft nur noch Kartenzahlung akzeptieren? Das war dann so. Und dann ist das ja auch okay, dass man sagt, okay, man setzt eben nur noch auf Karte. Und andererseits gibt es natürlich in bestimmten Regionen auch bei entsprechenden Zielgruppen Menschen, die sehr, sehr gerne noch bar bezahlen. Und dann wird man als Händler natürlich auch Schwierigkeiten haben, wenn man sagt, okay, man möchte aber kein Bargeld mehr anbieten. Also das sollte man dann schon tun. Also man muss sich schon ein bisschen nach seinen Kunden ausrichten.
Was sind denn diese Zielgruppen? Kannst du da kurz nennen? Also die jetzt besonders gerne mit Bargeld zahlen?
Das sind welche, die Bargeld aus bestimmten Gründen stark favorisieren und möglicherweise eben das digitale Bezahlen eher ablehnen, aus unterschiedlichen Gründen. Und da muss man halt als Händler dann eben entsprechend drauf reagieren. Man kann sie ja nicht zwingen, denn sonst läuft man natürlich Gefahr, diesen Kundenkreis auch zu verlieren. Ich meine, solange es Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland gibt und wir eben ja Anteile haben von mehr als 50% bei den Transaktionen und mehr als 30% eben bei den Umsätzen, dann sollte man auch schon noch irgendwie dieses Instrument auch anbieten.
Ja, vielleicht können wir auch kurz nochmal, oder kannst du nochmal kurz vorstellen, das Thema Cashback. Ganz kurz nochmal für alle, also Cashback ist die Funktion, wo wir an der Kasse stehen und auch noch Geld abheben können beim Einkaufen. Für Händler eher ein Kostenfaktor, oder?
Jein. Ja, eigentlich schon. Ne? Also ich sag mal, die Kosten einer Cashback-Transaktion, die liegen etwa bei den Kosten auch einer Girocard-Transaktion, was jetzt zugegebenermaßen eher ein preiswerteres kartengestütztes Bezahlsystem ist. Aber es ist natürlich für die Händler schon problematisch, wenn sie mittlerweile solide zweistellige Millionenbeträge an die Kreditwirtschaft abführen müssen, gleichzeitig aber die Banken und Sparkassen immer weniger Filialen offen haben, immer weniger Geldausgabeautomaten versorgen müssen. Das heißt, die profitieren ja doppelt. Ne? Das heißt, so einmal haben sie weniger Auszahlungsstellen und zweitens kriegen sie auch noch Geld dafür, dass der Handel diese Funktion ein Stück weit übernimmt. Und die Deutsche Bundesbank hat gerade Statistiken auch rausgebracht, noch zurückliegend für das Jahr 2023. Da lag der Anteil der Beschaffungsvorgänge vom Bargeld schon bei 9% über den Einzelhandel. Ne? Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir da in diese Situation rücken, dass wir irgendwo als strategischer Bargeldversorger angesehen werden. Und das möchte der Einzelhandel eigentlich nicht. Also genauso wenig wie jetzt Kreditinstitute demnächst Obst und Gemüse verkaufen. Also das ist nicht unser Geschäft. Wir wollen mit Ware handeln, nicht mit Geld.
Werbung. Weißt du, wie der Handel tickt? Wir im EHI auf jeden Fall und geben unser Wissen in unserem EHI Retail Expert Programm an euch weiter. Unsere Weiterbildung dauert 4 Tage und findet bei uns hier in Köln statt. Ihr erlebt einen kurzweiligen informativen Mix aus Studienergebnissen, Use Cases und Gastbeiträgen aus dem Handel. Wir individualisieren unser Programm auch exklusiv für dein Unternehmen. Link zu unserem Programm findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit meiner Folge. Ja, also während Bargeld also so ganz langsam an Bedeutung verliert und die Kartenzahlung vielerorts die Nase vorn hat, sieht's online natürlich mal ganz anders aus. Wie du bereits in den 60 oder 120 Sekunden erwähnt hast, ist PayPal auf dem Vormarsch. Was macht PayPal, Apple Pay oder Google Pay so attraktiv für die KonsumentInnen?
Ja, also PayPal ist eine sogenannte Wallet. Das heißt also, dem Kunden oder der Kundin wird also freigestellt, welche Bezahlart dort hinterlegt werden soll. Man denkt immer, ja, PayPal ist eigentlich die Bezahlart, aber hinter PayPal kann natürlich eine Kreditkarte liegen, es kann ein Finanzkauf mittlerweile sogar liegen, es kann ein Rechnungskauf liegen, es kann eine Lastschrift liegen, also eine Abbuchung sozusagen vom Konto. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Der Händler weiß eigentlich gar nicht, was der Kunde hinterlegt hat. Für ihn ist nur PayPal im Grunde die Kommunikationsschnittstelle. Und der Kunde kann das völlig frei entscheiden. Das ist genauso bei dem wesentlich unbedeutenderen Amazon Pay, da ist das also ähnlich. Dann legt man auch eine Zahlart, wie man sie eben, wenn man mal Amazon bezahlt, eben auch hinterlegen kann. Das ist ein bisschen was anderes, wie wenn ich jetzt offen mit einer Kreditkarte oder sowas agiere oder wenn ich jetzt sage, ich mache prinzipiell Lastschrift. Also bei PayPal habe ich ja immer so eine Wahlfreiheit. Und genauso ist das auch bei den Mobilsystemen wie Apple Pay oder Google Pay. Da kann ich halt auch verschiedene mir liebe Bezahlarten sozusagen hinterlegen und das dann in der Schnittstelle gegenüber dem Händler halt nutzen.
Ja, viele Händler sehen das ja auch kritisch, das Thema Wallets. Woran liegt das? Primär an der Kostenstruktur oder auch an der Abhängigkeit von US-Plattformen? Was würdest du dazu sagen?
Naja, immer wenn man eine Wallet hat, hat man natürlich sozusagen einen Intermediär mehr. Das heißt also irgendjemand, der auch wieder Geld verdienen will. Das ist eben so, dass wenn man jetzt Apple Pay sieht und die Sparkassen haben es ja ermöglicht, dort zum Beispiel auch schon die Girocard zu hinterlegen und dann via Apple Pay mit der Girocard sozusagen zu bezahlen. Die Genossenschaftsbanken gehen jetzt gerade einen anderen Weg. Die nutzen zwar auch die NFC-Schnittstelle im iPhone, aber gehen nicht über die Wallet. Das ist ein bisschen was, wo sie sagen, okay, warum machen sie das? Weil sie Geld sparen wollen. Ansonsten gibt es nämlich eine Lizenzgebühr, die eben dann die Kreditinstitute an Apple bezahlen, die natürlich irgendwo auch ja irgendwie weitergegeben werden müssen oder dann sozusagen das System, was dahinterlegt wird, dann schwächt. Und deswegen ist so ein direkter Weg eigentlich normalerweise immer der etwas preiswertere und günstigere.
Ja, und was sagst du zur europäischen Alternative Vero? Kannst du uns die vielleicht ganz kurz vorstellen? Wer steckt dahinter? Was sind so die Planungen? Und ja, wie realistisch ist es, dass sich Vero auf dem deutschen Markt etabliert?
Ja, Vero liegt genauso wie das Thema digitaler Euro so ein bisschen auf einer Augenhöhe, weil man versucht eigentlich mit beiden Systemen die europäische Unabhängigkeit gegenüber diesen internationalen Schemes wie eben Apple Pay, Google Pay, Amazon, den Kreditkarten und sowas zu wahren. Das ist etwas, wo man im Moment Befürchtungen hat, weil der deutsche Markt oder der europäische Markt eben schon sehr, sehr stark abhängig ist von diesen internationalen Schemes. Und man nun versucht eben ein europäisches Gegengewicht aufzubauen. Mhm. Viele meinen, das ist schon ein bisschen zu spät. Andere sagen, okay, das könnte es dann doch noch bringen. Fakt ist, man muss, wenn man eben bei Vero aktiv wird, dann eben sehen, okay, das muss etwas werden, was auch klare USPs zum Beispiel gegenüber PayPal aufweist, weil PayPal ist halt extrem stark, extrem beliebt und wenn wir im Moment hier Anteile haben, die irgendwo knapp unter 30% liegen, dann ist das immer ohne Amazon gerechnet, weil Amazon kein PayPal akzeptiert. Mhm. Wenn man jetzt mal die beiden größten E-Commerce-Händler in Deutschland, also Amazon und Otto, rausrechnet, dann ist der Anteil von PayPal wahrscheinlich deutlich über 50%. Und man sieht, man dagegen muss man natürlich erstmal ein Gewicht aufbauen. Ne? Also Vero ist ein Konsortium aus europäischen Banken und Bankenverbänden. In Deutschland sind die Sparkassen und Genossenschaftsbanken auch dabei. Sie sind gestartet letztes Jahr mit diesen P2P-Überweisungen, was also auch schon wunderbar funktioniert. Und jetzt geht man halt den nächsten Schritt und möchte das System auch im Onlinehandel platzieren.
Und gibt es da schon einen Starttermin, wenn ich als Endverbraucherin das dann nutzen kann? Also ich habe die Werbung dafür schon, muss ich ganz ehrlich zugeben. Im Januar beim Dschungelcamp, ja, ich sehe es, gibst du, habe ich die da schon gesehen. für Vero?
Wir können uns heute schon Geld per Vero austauschen, 1:1. Das hast du dann auch innerhalb von ein paar Sekunden auf deinem Smartphone und kannst das dann auch direkt weiterleiten, wenn du willst, oder mir wieder zurückschicken. Das ist also gar kein Thema. Das haben wir ausprobiert. Das funktioniert wunderbar, auch zwischen verschiedenen Banken und Bankenverbänden. Auch international im Austausch geht das. Gar kein Thema. Wann das jetzt online flächendeckend verfügbar ist, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Das heißt also, man braucht natürlich einerseits genug Akzeptanzstellen, andererseits aber natürlich auch genug Kundinnen und Kunden, die das System online nutzen möchten. Und dann wird es sich mehr oder weniger schnell verbreiten. Die Hoffnung der Händler ist das, weil wir hoffen auch, dass das dadurch natürlich auch zu einer gewissen Kostenreduzierung führt. Denn PayPal ist nicht billig.
Ja, es bleibt spannend. Kannst du uns nochmal deine Einschätzung geben zu Buy Now, Pay Later? Also während die Kartenzahlung längst zum Alltag der Deutschen gehört, gibt es ja die eine Bezahloption, die still und heimlich ordentlich aufgeholt hat, der Ratenkauf. Wie ist deine Einschätzung dazu? Vor allem in einem Land wie Deutschland, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass der Ratenkauf eigentlich besonders beliebt war.
Ja, das ist auch wieder eine kulturelle Frage in Deutschland. Also die Deutschen sind jetzt kein Volk, was sehr auf Pump lebt. Das muss irgendwie in der Historie begründet sein. Also zum Beispiel die Amerikaner ticken da ganz anders. Deswegen haben dort zum Beispiel auch klassische echte Kreditkarten mit sogenannten Revolving Credit eine ganz andere Bedeutung als hierzulande, wo die quasi gar keine Rolle spielen. Von daher ist es erstmal eine relativ schwierige Ausgangsposition. Man sieht das im stationären Bereich auch. Da hat ja mal gerade der Rechnungskauf sehr homöopathische Anteile und der Finanzkauf noch kleinere. Das gibt's dann allenfalls bei Möbelhäusern oder in dem von uns nicht erfassten Automobilhandel natürlich und kleineren anderen Bereichen noch. Im Onlinehandel ist da in den letzten Jahren von einer ganzen Phalanx von Anbietern ein unglaublicher Druck aufgebaut worden, so etwas anzubieten und auch kundenseitig zu nutzen, dass also auch schon sozusagen die Verbraucherschutzorganisation so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, dass das doch etwas Überhand ist, weil man eigentlich die vor allem jüngeren Kundinnen und Kunden, die es wohl sind, hier dazu veranlasst, eben sich in gewisser Weise zu verschulden und dann möglicherweise das dann auch am Ende nicht mehr bezahlen zu können. Also wir hatten jetzt gerade auch eine Studie von der Schufa gelesen, die zeigt auch, dass eben oft auch diese Ratenkauf- und Finanzkaufinstrumente irgendwann gar nicht mehr bedient werden, schlichtweg weil man einfach vergisst oder weil man dann irgendwie auch den Überblick verliert. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Fakt ist aber, dass sich das jetzt innerhalb von 2-3 Jahren von der Bedeutung auf kleinem Niveau verdoppelt hat. Also wir liegen jetzt so Richtung 5-6%. Und das ist mehr, als es im stationären Bereich ist. Also es muss ja irgendwo seine Berechtigung dann auch haben.
Zählt dann bei PayPal beispielsweise die Funktion in 30 Tagen bezahlen auch schon zum Ratenkauf?
Das würde man sozusagen auch schon als Buy Now Pay Later bezeichnen, weil das eben stückweise Verzögerung sozusagen des Kaufs ist. Da gibt es natürlich dann eben die Unterschiede. Ist das Ganze ohne Verzinsung möglich? Okay, kann man jetzt noch sagen, das ist ja in Ordnung. Oder verschuldet sich dann sozusagen der Konsument dadurch und zahlt dann vielleicht Zinsen von 10%, 12%, 14%, 15%, ne?
Ja, bevor wir jetzt dich in den Feierabend entlassen, Horst, kommt unser Finale, die Kategorie Fast Forward, der Handel in 5 Jahren. Gib uns doch eine Einschätzung. Was meinst du, wie wird sich die Payment-Landschaft verändern in 5 Jahren?
Fast Forward, der Handel in 5 Jahren.
Los geht's.
Okay. Ja, also die Bargeldzahlungen werden weiter abnehmen, aber nicht vollständig verschwinden. Also da muss, glaube ich, niemand Befürchtung haben, dass das in 5 Jahren nicht mehr mit Bargeld bezahlt wird. Ich würde mal sagen, die Raten, in denen das so jährlich abgebaut wird, haben sich jetzt wieder dem Vor-Corona-Niveau angenähert. Das heißt, so etwa 1,5 Prozentpunkte im Schnitt pro Jahr geht das zurück. So, dass wir dann irgendwo vielleicht mal Richtung 25% gehen, aber das ist immer noch ein Viertel des Umsatzes. Wir werden wahrscheinlich von den Transaktionen unter den 50% landen, aber es wird immer noch mit die meistgenutzte Bezahlart in Deutschland bleiben. Wir werden viel, viel mehr noch mobile Bezahlungen sehen. Das sieht man ja jetzt schon in diesem Jahr, wie das gestiegen ist. Und mobil ist sowohl beim Bezahlen als auch beim Thema Loyalty-Programme absolut Standard geworden eigentlich. Also sag mal, alles, was heute an neuen Loyalty-Programmen auf den Markt kommt, zum Beispiel Rewe Bonus jetzt zu Jahresbeginn, das ist alles im Prinzip sogar nur noch mobil machbar. gibt es gar keine physischen Karten mehr, die gehören einfach der Vergangenheit an. Und dieser Trend, der wird sich fortsetzen. Ja, wie weit sich das Thema Cashback noch weiterentwickeln wird, das muss man dann sehen. Es macht ja teilweise sehr, sehr viel Sinn in ländlichen Regionen, dass man so etwas nutzt, wo eben die Bargeldversorgung auch besonders knapp ist. Und wenn die Kunden und Kundinnen das sehr gut finden und lieben, dann wird der Handel das auch weiterhin anbieten.
Horst, vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Insights. Das war sehr spannend. Wir könnten natürlich stundenlang weitersprechen, aber das war's für heute.
Ja, danke dir auch, Angie, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Ja, und wenn ihr jetzt für die Themen des Bezahlens brennt, die Studie wird voraussichtlich Ende Juni auf unserer Seite EHI.org veröffentlicht. Da findet ihr natürlich auch alle weiteren Informationen zum EHI und zum Thema Payment. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt neugierig und handelt klug.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.